Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Florian Ostendapp. Ich leite bei uns bei Ludwig Meister die Bereiche Logistik, Werkstatt und den Einkauf, die Rechnungsprüfung, also alles, was Operations ist. Und ich freue mich, dass wir heute zum zweiten Mal den Podcast von Max hosten dürfen. Ich bin hier gemeinsam mit unseren zwei Gästen und dem Matthias, der sich gleich noch vorstellt. Und das Interessante an dem heutigen Termin ist, dass wir hier sowohl als Podcast-Host sitzen, aber eben auch als Geschäftspartner, als Kunden. Und wir haben alle Bereiche am Tisch, Entwicklung und auch die Geschäftsführung und beide Gründer. Und deswegen freue ich mich besonders drauf. Wir sprechen heute mit C-React, ein Unternehmen aus Stuttgart, 2021 ins Leben gerufen. Und Experte würde ich sagen, aber die beiden beschreiben sich nachher noch selber für KI-gestützte Software, die so den Pick-and-Pack-Prozess in Warenhäusern und auch in der Produktion vollständig automatisieren. Die hohen Technologieansprüche und auch so ein bisschen die Demokratisierung von Robotik haben sich auf die Fahne geschrieben und wir sahen die hohe Flexibilität und vor allem für uns war ganz wichtig, dass sie Real-Life-Probleme angehen und die maßgeschneidert lösen, aber die auch wirklich intuitiv zu bedienen sind. Mehr hört ihr dann sicherlich später. Dann stellt euch doch mal selbst vor. Herzlich willkommen, Marc. Herzlich willkommen, Ralf.
Vielen Dank, Flo. Vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast. Ich bin Marc Tuscher. Ich bin Gründer und CTO von C-React. Bei C-React bin ich zuständig für Softwareentwicklung und Deep Learning Training. Und ich mache jetzt Deep Learning schon seit über 10 Jahren. Und bin froh mit C-React, dass in der realen Welt, in der Industrie einsetzen zu können.
Genau, dann auch meinerseits herzlichen Dank, Flo, für die Einladung. Ich bin Ralf, Gründer und CEO von C-React. Freue mich heute hier zu sein in unserer fast zweiten Heimat bei Ludwig Meister. Ich will auch nur einige Worte zu mir verlieren. Ich bin, würde ich sagen, passionierter Robotiker durch und durch und übernehme jetzt bei C-React eben den Part der Execution, der Strategie und eben wie wir unsere Vision für C-React quasi der Leading Supplier für robotergestütztes Pick-and-Place eben umsetzen können in die Realität. Und dabei bin ich auch immer sehr gerne dabei, mir Warehouses von innen anzuschauen. Ich reise viel und gehe zu Kunden, um dort wirklich die Probleme auf dem im Warehouse oder auf dem Shopfloor wirklich zu sehen. Schauen zu können, wo können wir mit unserer Technologie, wie der Marc schon gesagt hat, KI, Robotiktechnologie, den Unterschied machen, um eben Probleme unserer Kunden zu lösen, um eben auch, sag ich mal, die Probleme unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel die demokratische Transformation mit neuartiger Technologie zu tackeln.
Danke.
Ja, mein Name ist Matthias Dambach, ich bin Zentralleiter der Logistik. Und würde jetzt gleich mal starten, und zwar mit der ersten Frage. Wir kennen uns ja schon ein Jahr circa, und die erste Frage, dass wir die Mitte, also die Zuhörer auch abholen. Was macht ihr genau und was ist euer USP?
Genau, da kann ich direkt einsteigen. Wir machen künstliche Intelligenz mit Anwendung in der Robotik. Klingt kompliziert, ist aber sehr einfach. Wir starten Roboter aus mit der Fähigkeit, quasi die Umwelt wahrzunehmen, darauf basierend intelligente Entscheidungen zu treffen und zu handeln, um Ziele zu erfüllen. Das könnte ein einfacher Pick sein. Das heißt, ich nehme einen Artikel auf und lege ihn dann an eine vordefinierte Stelle ab, um somit auch wertschöpfende Tätigkeiten zu ermöglichen. Was sind unsere USPs? Womit können wir uns abgrenzen, auch von Marktbegleitern? Ich würde sagen, das Wichtigste, was wir hier heute nennen können, ist natürlich PIC-GPT. Man hat es vielleicht schon mal gehört. Da haben wir eben das Chat-GPT für Robotics auf den Weg gebracht. Eben die KI für Robotik, die eben die Generalisierungsfähigkeit mit sich bringt, sodass neue Anwendungsfälle nicht aufwendig programmiert werden können, sondern das Robotersystem eben die Fähigkeit hat, auch Aufgaben, die man noch nie oder die noch nie vorher ausgeführt wurden, zu lösen ohne Training. Das nennt man auch Zero-Shot Capability, ähnlich wie der Mensch auf Basis von einem sehr großen Erfahrungswert und auf Expertise eben auf die neue Aufgabe eben zu generalisieren. Wie haben wir das umsetzen können und was ist der große Vorteil? Wir haben das umsetzen können, indem wir unser KI-Modell auf unheimlich großen Datenmengen trainieren, sowohl Textdaten als auch Bilddaten, zum Beispiel Wikipedia, aber auch große Bilddatensätze von Google und konnten dadurch eben der KI so ein großes Wissen eben beibringen. Und das eben dann aber auch mit der Fähigkeit versehen, dass der Roboter jetzt nicht mehr aufwendig programmiert werden muss, sondern durch natürliche Sprache gesteuert bzw. rekonfiguriert werden kann. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man stelle sich vor, man hat so ein Robotersystem im Einsatz und hat jetzt eben einen neuen Wunsch, dass der Roboter sein Verhalten eben ändert. Dann kann man das eben einfach über natürliche Sprache einpflegen, ohne dass man jetzt ein teures Entwicklungsprojekt machen muss. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, um jetzt wieder auf das Intro zurückzukommen, in Richtung Demokratisierung der Robotik. Dadurch ist die Robotik quasi so fair und so einfach zugänglich, so nutzbar für egal welche Person mit egal welchem Background.
Okay, das ist ja schon mal ganz wichtige Info. Matthias, hast du Beispiele, für was wir vielleicht PicGPT bei uns auch schon benutzt haben oder was man da als Anwendungsbeispiele bringen könnte?
Ja, zum Beispiel können wir in dem Prompt schon eingeben, wenn Boxen mit einem X markiert sind, also Anbrüche, die bei uns als Anbrüche markiert werden, dass diese nicht umgelagert werden. Also dass er diese komplett für die Umlagerungen ausnimmt.
Okay, also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wir geben einen hier bitte, Benzo-D2, ab sofort keine roten Kreuze mehr picken und dann macht er das.
Genau.
Also, ja, so glaube ich, kann man es ganz gut plastisch darstellen. Ich erinnere mich noch dran, dass wir eine Erfahrung hatten, als wir PicGPT gefragt haben, was war das Interessanteste, was du in einem Behälter gefunden hast, und die Antwort war Wasser. Und da waren wir tatsächlich ein bisschen überrascht und wir hatten aber wirklich ein Loch in unserem Foliendach, das wir aktuell beheben, wo genau. Wasser in dem Behälter in Autos so getropft ist. Also es gibt auch unkonventionelle Aufgaben, die man damit lösen kann.
Und vielleicht, das finde ich so ein toller Case. Egal wie gut man das Robotersystem vorbereitet hätte mit Pre-Training etc., man hätte wahrscheinlich niemals einen Behälter vorgesehen, der mit 20 Liter Regenwasser versehen ist. Ja. Und trotz der Tatsache, dass wir das nicht vortrainiert haben, konnte PicGPT das eben erkennen. Und das ist geil, das macht Spaß.
Das ist der Status quo und auf welche interessanten Entwicklungen oder technische Weiterentwicklungen kann man da hoffen?
Also für uns ist es natürlich extrem wichtig, diese Technologie noch weiter voranzubringen und an noch viel mehr Stellen zu nutzen. So können wir in Zukunft auch quasi PicGPT fragen, wenn der Roboter eine Umlagerung gemacht hat, das heißt, aus einem Behälter in einen anderen Behälter gepickt hat, ist alles in Ordnung. Das heißt, eine relativ abstrakte Frage stellen, ob alles funktioniert hat oder ob irgendwas schiefgelaufen ist, ohne dass man jetzt vorher genau weiß, was schiefgelaufen ist. Und diese Dinge, die trainieren wir aktuell und haben das System tatsächlich jetzt auch Faktor 10 schneller gemacht, um jede Anfrage in Realtime stellen zu können und damit natürlich für jeden Prozess zu nutzen.
Okay, also das heißt, deutlich höhere Geschwindigkeit ist genau eins der Themen. Okay. Ja, jetzt, wir sind gleich so direkt eingestiegen in das Thema und ihr hattet euch generell auch beschrieben, wie ihr da so rangeht. Aber ganz konkret für unsere Hörer, wie muss man sich denn so ein Projekt mit euch zusammen vorstellen? Also wir können gerne nachher auch ein Stück weit unsere Sicht dazu beitragen. Aber wenn ich überlege, einen Prozess zu automatisieren, wenn ich überlege, einen Roboter einzusetzen bei mir im Warehouse oder im Pick-Prozess, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht man das an?
Genau. Das wird eben so laufen, dass wir zum Beginn uns mal einigen über die Requirements und dann wird es ungefähr 24 bis 36 Monate dauern, bis der Roboter den ersten Pick macht. Nee, genauso nicht. Also wir wollen die Automatisierungstechnik hier auch neu auflegen mit unserer Lösung. Und da ist das Allerwichtigste, dass wir Produktivität ab dem ersten Tag liefern. Und da haben wir eben auch unsere Projekt-Roadmap eben dahingehend abgestimmt, dass wir zunächst natürlich schon uns mal den Use Case anschauen, das heißt, wir sprechen mit dem Kunden oder damals noch mit euch, haben uns eben die, sag ich mal, heraus Anforderungen angeschaut. Bei euch war es zum Beispiel Ablegen in sehr kleine Compartments, sprechen wir später noch dazu. Und dann geht es eben folgendermaßen los, dass wir eben eine Projektierung machen. Und dann ist es aber schon so angedacht, ist, dass wir den größten Delay im Projekt oder die größten Zeitaufwand im Projekt durch die Roboterbestellung per se haben. Ansonsten ist es so, dass wir innerhalb von einem Tag bis höchstens einer Woche eben das Hardware-Deployment machen und das Software-Deployment. Das heißt, wir integrieren die C-React-Lösung in die Warehouse-Umgebung des Kundens, zum einen hardware-seitig, aber auch die Anbindung an das übergeordnete Operating System im Warehouse, Warehouse-Management-System. Und dann ist es eben so, dass der Rest selbst adaptiv gelöst werden muss. Das heißt, der Anspruch an unsere Software war, dass der Roboter sich selbst kalibriert, dass der Roboter für neuartige oder für komplexe Objekte, egal ob die jetzt transparente Objekte sind, komplexe Geometrien, glänzende Oberflächen, dass da nicht weiter trainiert werden muss. Und das ist super, super wichtig, dass der Roboter quasi diese Generalisierungsfähigkeit für neue Objekte mitbringt und auch bei besonders schwierigen PIX-Szenarien durch intelligentes, beispielsweise Rearrangieren der Objekte, Probleme eigenständig, also vollautonom löst, ohne menschliche Unterstützung. Man stelle sich vor, es ist ein Objekt sehr eng in der Ecke und der Greifer kommt nicht wirklich hin, dann würde der Roboter eben den Artikel eben aus der Ecke hervorziehen, sodass man beim zweiten Mal dann besonders gut picken kann. Oder eben auch, dass man einen Pick-Ansatz gelernt hat bei einem bestimmten Objekt, der sehr gut funktioniert und der dann aber auch rückgeführt wird, quasi gespeichert wird in der C-React Cloud und dann aber auch als Erfahrungswissen für andere Roboter in anderen Warehouses zur Verfügung steht. Das war eben das Wichtigste von uns, dass wir ein System haben, das wirklich keine lange Ramp-up-Phase benötigt und ab dem ersten Tag volle Produktivität liefert. Und genau da kommt unser einzigartiger KI-Ansatz zum Tragen, um das eben genau zu enablen.
Das können wir natürlich bestätigen und genau deshalb würde ich gerne auf unseren Use Case eingehen, den wir bei Ludwig Meister integriert haben. Und zwar ist es ja der Use Case, dass wir Restmengen aus ganzen Behältern in Achtel-Compartments, also in achtfach unterteilten Behältern, verdichten, sozusagen umlagern, um somit die Platzdichte im Autostore nochmal zu erhöhen. Welche speziellen Herausforderungen habt ihr gesehen bei der Implementierung des Use Cases bei uns?
Das Spannendste, also den Use Case finde ich wirklich, wirklich toll. Warum ist der toll? Weil das Autostore oder das automatische Lagersystem prinzipiell 24/7 fähig ist, aber deswegen oder nachts in der Regel nur semi-produktiv oder gar nicht genutzt wird, weil eben kein Kommissionierprozess stattfindet. Man kann das aber augmentieren durch einen C-React Pick-Roboter und kann dann quasi dadurch ein System schaffen, welches prinzipiell out of the box 24/7 fähig ist. Und das ist natürlich zum einen super, super reizvoll. Und zum anderen auch im Bereich, also Kosteneffizienz klar, aber auch im Bereich der Organisation sehr hilfreich. Wie du gesagt hast, dass das Autostore verdichtet wird. Das heißt, wenn jetzt in einem Behälter nur 3-4 Artikel drin sind, ist da quasi, sag mal, der Füllgrad vielleicht bei 5% nur, also sehr, sehr gering. Aber der Behälter prinzipiell ist nicht verfügbar. Und dann würde man eben diese 3-4 Artikel nehmen aus einem großen, ungeteilten Behälter und packt die in ein kleines Compartment rein, das heißt einen unterteilten Behälter, und kann dadurch die Autostore-Dichte signifikant steigern durch einen Roboter, der das zum Beispiel auch nachts machen kann. Ja, der gleiche Roboter könnte aber tagsüber inbound oder outbound machen und kann eben durch diese verschiedenen Arbeitsmodi, also zum Beispiel einlagern in das Autostore, auslagern, verdichten oder vorkommissionieren, wirklich dann auch diese 24/7-Fähigkeit mitbringen. Das finde ich sehr schön. Und natürlich auch zum Beispiel so Themenstellungen wie eine Vergrößerung des Lagersystems, also eine Expansion des Autostores, herauszögern. Und deswegen war das ein Case, der in vielerlei Hinsichten sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt, der aber auch die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt. Und da kann mein Kollege Marc noch ein paar Sachen dazu sagen.
Genau. Bei eurem Case war vor allem komplex, quasi diese Verdichtung in die Achtel-Compartments bedeutet ja schon mal, dass man fürs Ablegen relativ wenig Platz hat und man sollte es natürlich auch relativ, sag ich mal, platzeffizient machen. Und bei euch kommt noch hinzu, dass ihr relativ kleine, aber dafür schwere Artikel habt. Das heißt, mit einem Greifer, der nur einen Sauger hat zum Beispiel, wäre das total schwierig geworden. Und ich kann mich erinnern, zu der Zeit, als wir angefangen haben, waren wir gerade in der Greiferentwicklung für unseren neuen Greifer.
Korrekt.
Und die erste Version, die hätte tatsächlich die Objekte alle gegriffen, aber nicht in die Compartments gepasst. Und somit ist auch die aktuelle Version, die wir auch mittlerweile in allen Projekten einsetzen, entstanden, die quasi beliebig Saugnäpfe ein- und ausfahren kann und damit sehr kleine Artikel picken kann, sowie auch größere Artikel, die deutlich schwerer sind. Und das war natürlich eine Herausforderung. Gleichzeitig gibt es natürlich vom Prozess her auch noch einige Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass in dem Fall die Umlagerung ist erst erfolgreich, wenn wirklich alle Artikel aus dem Behälter gepickt wurden. Und hier haben wir ja am Conveyor-Port des Autostores gearbeitet. Das heißt, man ist sehr, sehr nah an der Wand zum Autostore dran und muss deshalb wirklich es schaffen, dass der Roboter so gut wie möglich in alle Ecken des Behälters, in alle Ecken des Arbeitsraumes kommt, ohne den Autostore zu berühren und gleichzeitig robust läuft. Und natürlich machen wir auch zusätzlich extrem viele Features, wie zum Beispiel umlagern. Und falls der Artikel nachher doch nicht reingepasst hat, das heißt, der letzte Artikel hat nicht reingepasst und er steht über den Autostore-Behälter hinaus, dann nimmt der Roboter diesen Artikel und legt ihn wieder zurück. Das ist natürlich schon eine Herausforderung für den Prozess, quasi dann im kleinen Compartment diesen Artikel wieder zurückzulegen und den dann in das nächste Compartment zu verdichten. Und somit haben wir jetzt eigentlich mal die gesamte Bandbreite an Features, die wir haben, genutzt, um diesen Case zu lösen.
Okay, also das eine ist, was ich mitgenommen habe aus dem Projekt, sehr schnelle Implementierungsphase. Ich habe verstanden, ihr braucht eigentlich kein Einlernen der Produkte. Ich glaube, das hebt euch von Wettbewerbern ab. Dann die sogenannten Edge Cases oder so, wie es beschrieben ist, also wo man wirklich schwierig rankommt, ist was wir lösen konnten. Bei uns natürlich ein Roboter-Pickport wäre vielleicht noch schön am Autostore, wo man ein bisschen mehr Platz nach hinten hat, habe ich auch verstanden. Ist ja vielleicht was, womit sich Autostore mal beschäftigen kann oder was vielleicht bei einem Karussellport auch einfacher ist dann. Wir lernen natürlich mit jedem Pick, den wir dort machen, und du hast einige Fehler und Ausnahmen schon beschrieben. Das war unser Ansatz, an das Thema ranzugehen. Ist es normalerweise in euren Projekten auch so gang und gäbe? Weil der Ralf hat vorhin davon gesprochen, 24/7, Black Warehouse, der Traum vieler, glaube ich, Automatisierungskünstler. Und das Ganze funktioniert ja nur, wenn ich für die Ausnahmen und für die Fehler auch wirklich eine Lösung habe, die vollautomatisch läuft, ohne dass irgendjemand überwachen auf den Knopf drücken muss oder sonstiges. Geht ihr die Projekte sonst auch so an oder wie schaut ihr, dass ihr diese Quote eben so gering wie möglich haltet und was gibt es da für Lösungen?
Also wir haben eigentlich in jedem Projekt immer so Fehlerhandling. Jetzt bei euch haben wir zum Beispiel so eine Repick-Zone. Das heißt, wenn wir unterwegs einen Artikel verlieren, können wir den sehr wahrscheinlich wieder picken, weil er auf einen Tisch gefallen ist, von dem wir auch picken können. Dazu braucht man natürlich schon mal eine relativ flexible Robotik. Dafür kann man nicht vorher einteachen, wo der Roboter langfahren soll, sondern man muss im Grunde von überall picken können. Das heißt, diese Fehler, da gehen wir bei jedem Projekt ran und kennen natürlich schon einige Fehler, die passieren können im Vorhinein, weil wir schon einige Projekte in dem Bereich gemacht haben, aber gleichzeitig stimmen wir uns natürlich mit dem Kunden dann ab, was soll in welchem Fall passieren. Wie jetzt zum Beispiel bei euch, wenn irgendwie, sage ich mal, was gepickt wurde, was jetzt nicht ins Compartment gepasst hat oder was wir zurücklegen mussten, dann schicken wir zum Beispiel den Bin in Service. Und das sind natürlich dann Sachen, da gehen wir immer mit dem Kunden zusammen hin. Und wir nutzen natürlich jetzt bald unsere neuen Features, um noch viel abstrakter herauszufinden, wann ist ein Fehler passiert. Das heißt, diese PicGPT-Features, die wir nutzen, um die Daten zu verstehen, nutzt der Roboter in Zukunft, um zu verstehen, jetzt ist gerade ein Fehler passiert, der sich nicht so einfach vorher beschreiben lässt, sondern der durch diese Beschreibung des Large Language Models kommt und den wir dann damit lösen können.
Okay, also nochmal für den Prozess oder Projektablauf zusammengefasst. Das heißt, wir brauchen Lastenheft als Kunde, mit dem kommen wir auf euch zu. Was wollen wir tun physisch? Das Zweite ist, wir müssen uns vielleicht im Klaren sein, wie läuft die Anbindung? Also in Service schicken, hast du gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob das andere Autostore-User auch so machen. Bei uns bedeutet es, dass der BIN ein Flag bekommt, dass er geprüft werden muss. Macht dann jemand aus dem Team von Matthias. Und gleichzeitig muss man sich über Fehler und Ausnahmen Gedanken machen. Und habe ich das richtig verstanden, dass Bestandskunden dann davon profitieren, dass ihr mehrere Deployments an unterschiedlichen Standorten habt und alles, was die Software lernt, kommt auch denen zugute, die einen Roboter mit eurer Software irgendwo anders stehen haben, weil ihr das quasi in der Cloud zusammenführt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also das würde man als Flottenlernen bezeichnen. Und so kann quasi jeder Kunde von den Erfahrungswerten der Robotersysteme eines anderen Kunden eben profitieren und auch klassisches Geben und Nehmen, ja, so wie es sein soll.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Vorteil, den man da hat, wenn man weiß, okay, wenn ich ein Projekt mit euch abschließe, dann profitiere ich auch von den bereits bestehenden Projekten. Gibt es da ein paar Implementierungen oder Deployments, über die ihr sonst noch berichten wollt? Oder gibt es da ein paar Beispiele, die vielleicht für die Hörer noch relevant sind, damit man sich jetzt ein paar mehr Use Cases noch vorstellen kann, außer unserem?
Genau. Also im Wesentlichen fokussieren wir uns in unserem Go-to-Market auf, sag ich mal, das Bewegen von Artikeln aus einem Behältnis in das andere. Das kann aber sehr weit oder sehr breit ausgelegt werden. Verschiedene Industrien, zum Beispiel auch Groceries. Wir haben auch schon sehr erfolgreich den Einstieg in die Automobilbranche geschafft, unter anderem mit Kunden wie Daimler Truck, Mercedes, BMW. Warum konnten wir dort landen und andere noch nicht? Weil wir nicht nur den Saugnapfgreifer sehr gut beherrschen, sondern weil unser in-house entwickeltes Robotics Framework sehr gut auch Greifstrategien für zwei Fingergreifer und komplexere Greifer eben berechnen kann. Dadurch kann man natürlich auch, sag ich mal, viel komplexere Objekte picken, zum Beispiel kleine Schräubchen, zum Beispiel Unterlagscheiben, you name it, und konnten dadurch eben auch zeigen, dass unsere Technologie auch abseits von, ich würde mal sagen, Warehouse Operations sehr gut einsetzbar ist. Für uns natürlich die Zukunft, klar, jetzt mit einfachen Manufacturing-Tasks zu arbeiten, dann aber auch die C-Rack-Technologie in Zukunft weiter zu pushen Richtung Assemblies, Richtung in weiterer Zukunft auch Richtung Home Robotics und auch Agriculture. Das heißt, dort wollen wir eben natürlich dann früher oder später die Mauern des Warehouses sprengen und unsere KI-Software für Embodied AI eben auch in andere Industrien bringen.
Okay, jetzt hast du gerade ein paar Produkte noch beschrieben. Ich glaube, Matthias, wir haben auch eine recht komplexe Produktlandschaft. Ja. Ihr begegnet dem mit unterschiedlichen Greifern, das heißt auch Greiferwechsel und genau. Ähnliches ist eine Möglichkeit. Das ist bei uns, glaube ich, noch nicht im Einsatz und noch nicht angedacht, aber wäre eine Möglichkeit. Und wie gibt es sonst noch andere Dinge, wie ihr euch so unterschiedlichen Produktspektren nähert, damit ihr wirklich da eine große Success Rate? Weil ich glaube, unsere Erfolgsquote ist ganz gut.
Die ist bei 96% gerade, ja.
Okay. Also, und ich glaube, ist das die Erfolgsquote für die als pickbar markierten Artikel oder für alle? Ich glaube,
als pickbar markierten.
Okay, ja, genau. Also das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass wir ganz klar sagen, wir nutzen die gleiche KI für alle Objekte, alle Industrien und alle Use Cases. Und das ist auch meines Erachtens das Erfolgsrezept, dass man nicht anfängt, einzelne KI-Modelle für verschiedene Kunden oder Use Cases aufzusetzen. Das heißt, für die Software oder die KI-Software ist es wirklich ein generalisierter Ansatz. Für das End-of-Arm-Tooling, aka der Greifer, ist es aber schon so, dass es aktuell zwar einen guten Fortschritt gibt in den Bereich, was haben wir, komplexere, auch handähnliche Greifer. Die sind aber aktuell noch so teuer, dass der Business Case eben erlischt für einen klassischen Pick-and-Place-Ansatz. Was aber natürlich schon sehr gut geht, ist natürlich ein klassischer Zwei-Finger-Greifer, wo man auch schon, sag ich mal, viele Picks lösen kann, die man mit dem Saugnapfgreifer nicht kann. Wir haben viele Kunden, da wäre man mit dem Saugnapfgreifer so circa bei 60% Pickbarkeit und mit Hinzufügen von einem Zwei-Finger-Greifer landet man bei einer ähnlichen Rate wie bei euch. Und da haben wir verschiedene Ansätze, das eben, sag ich mal, auf den Weg zu bringen. Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, die einen hybriden Greifer machen, das heißt ohne Greiferwechsel Saugnapfgreifen und Fingergreifen vereinen. Und das Spannende ist dann, dass unser KI-Modell eben diesen Objekt-zu-Greifer-Match on the fly situativ lösen kann. Das heißt, Die KI kann entscheiden, welcher Greifer oder welche Greifermodalität jetzt optimal zum vorliegenden Objekt passt und dann quasi on the fly entscheiden und somit die Pick-Performance hochziehen. Das kann sogar so weit gehen, dass man das gleiche Objekt in einer Orientierung, also in einer Pose oder in einer Lage eben mit einem Sorgnaf-Greifer picken würde. Und wenn es dann andersrum da liegt, eben mit dem Fingergreifer, so situativ ist das Ganze. Am Ende des Tages haben wir sogar eine eigene Greiferentwicklung initialisiert, weil wir gesehen haben, dass viele Dinge am Markt so noch nicht existieren. Und es natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ich nenne es mal diesen Apple-Ansatz, dass man wirklich eine Symbiose macht aus Software und Hardware, um wirklich, sagen wir mal, vorzudringen in diesen 96, 97, 98 Prozentbereich, weil sich der Greifer eben auf Basis der Software oder der KI-Ausgabe so anpasst, dass er optimal geeignet ist für das Objekt. Und das klingt kompliziert, aber wir machen nochmal das Beispiel von vorher. Wir haben jetzt einen Multisaugnapf-Greifer, der verschiedene Saugnäpfe eben ausfahren kann und kann die dann quasi so konfigurieren, dass es optimal aufs Objekt passt. Und da haben wir gesehen, dass wir mit unserem eigenen patentierten Greifer wirklich nochmal die Pick-Performance signifikant steigern konnten. Und auch was liefern konnten, was eben so perfekt auf unsere KI-Software passt, dass man wirklich ein geiles Ergebnis erzielen kann.
Okay, ja, ich glaube, das können wir auch bestätigen. Bei Greifer-Version X wurde es deutlich besser. Also wir haben da auch in den ersten Wochen ja ein paar Versionen durchgespielt. Das ging auch sehr schnell, muss man sagen. Also das vielleicht, ich versuche mal auf das Projekt zurückzukommen, damit man sich das als Kunde ganz gut vorstellen kann. Also wir hatten das Lastenheft, wir haben den Roboter definiert, da kommen wir nachher noch kurz drauf. Wir haben gesagt, was wir machen wollen, das Verdichten eben. Und ihr habt gesagt, ja, wir stellen das hin, wir fangen an. Das war für uns erstmal überraschend, weil wir gesagt haben, okay, muss ich nichts vorher anschauen. Wir haben dann ein paar Testartikel bei euch oder zu euch nach Stuttgart gebracht, haben gesehen, okay, das sieht ganz gut aus oder sehr gut aus vom Pick and Place und haben dann wirklich gestartet mit der Verdichtung, haben mit den Greifervarianten gemerkt, das wird immer besser, haben mit der KI gemerkt, es wird deutlich besser, haben ein paar Ausnahmen definiert und wir haben die Software-Anbindung abgesprochen. Da hattet ihr, meine ich, aber auch gesagt, ihr könntet theoretisch auch selbst auf AutoStore zugreifen. Bei uns haben wir es jetzt umgekehrt gemacht. Der Stefan, unser IT-Leiter, hat da gern die Hand drauf und klappt sehr gut, soweit ich weiß, mit den jeweiligen Anforderungen. Jetzt, Matthias, würde mich noch interessieren, was muss man denn als Kunde gegebenenfalls noch machen oder mussten wir was im Wareneingang anpassen, mussten wir irgendwie die Mitarbeiter noch schulen, um die auf so ein Projekt vorzubereiten? Ich meine jetzt gar nicht, weil der Roboter vielleicht die ein oder andere Auto oder Arbeit automatisieren kann, sondern damit man einfach auf eine höhere Erfolgsquote kommt.
Also wir machen es ja C-React nicht leicht mit 2,5 Millionen Stammdatensätzen, die wir hier auch lagern teilweise. Es ist so, dass wir intern natürlich einige Schulungen durchführen mussten, weil wir jahrelang gearbeitet haben, ohne Robotik im Kopf zu haben und uns da auch auf einige Themen einstellen mussten, wo wir natürlich auch Unterstützung von C-React hatten, von Ralf und von Marc, bezüglich was ist gut pickbar, was ist nicht gut pickbar. Und da konnten wir uns nach und nach verbessern und die Mitarbeiter auch auf diese Themen schulen, dass die Success Rate in kürzester Zeit hochschnellte auf die 96, teilweise auch bis zu 100%, muss man schon sagen. Und es war natürlich intern auch einiges zu tun und die Mitarbeiter da in diesem Punkt noch hinzubekommen, dass die wirklich wissen, auf was achte ich, wenn ich die Produkte in den Behälter hinterlasse oder auch einlagere.
Okay, aber getreu dem Motto, it's all about sharing, was haben wir denn gemacht? Also das heißt, wir hatten Müll in den Behältern, das habe ich jetzt gerade rausgehört, die wir versucht haben zu entfernen, weil die wahrscheinlich schlecht mit identifizierbar sind oder vielleicht auch also ihr könnt sie wahrscheinlich rausschmeißen, identifizieren, aber wenn es darum geht, dass man zum Beispiel sagt, man gibt einen Behälterstand übers Warehouse-Management mit und da sollen 11 Stück drin sein, dann tut sich die Vision vielleicht schwer, wenn da noch dreimal Müll daneben liegt, das habe ich verstanden. Gibt's noch andere Themen, wie man das noch unterstützen kann? Wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, im Wareneingang, meine ich, haben wir einen Fleck eingebaut.
Genau, systemtechnisch deklarieren wir schon die Behälter auf RoboPick-fähig oder nicht.
Okay, das war das, was der Ralf vorhin meinte, weil er gefragt hat, waren es die RoboPick-fähigen oder nicht. Also das heißt, wir haben im Wareneingang schon eingebaut, um zu sagen, der Artikel ist RoboPick-fähig.
Genau, korrekt.
Okay, und den dienen wir dann auch bevorzugt.
Korrekt, das haben wir im Wareneingang und im Warenausgang, dass wir das sozusagen hinterlegen und wirklich nur die passenden Behälter an den Roboter andienen, um wirklich fehlerhafte Umlagerungen auch zu vermeiden. Und wir haben den Prozess ja eigentlich oder die Zelle so robust gebaut, dass wirklich jede Exception abgehandelt werden kann von dem Roboter und wir wirklich kaum oder gar nicht, besser gesagt, eingreifen müssen.
Okay, jetzt wollte ich nochmal zurückkommen aufs Projekt. Also wir haben Lastenheft, Anbindung, alles definiert. Roboter hatten wir bestellt, der war bei uns, Matthias oder auch ihr beide. Wie lange hat es denn gedauert, bis wir gesagt haben, okay, der Prozess läuft halbwegs stabil. Also Roboterinstallation plus Sicherheitszelle und dann es läuft.
Tatsächlich haben wir, also die Sicherheitszelle, die war an 2 Tagen fertig und wir haben auch schon am zweiten Tag haben wir die ersten Picks gemacht.
Okay.
Natürlich ohne den Prozess. Dann haben wir in den nächsten 2 Wochen den Prozess implementiert. Das heißt, wir haben da kein Training für die Artikel gemacht, sondern eher, sag ich mal, die spezifische Schnittstelle geschrieben, die das gesamte System steuert. Das heißt, sie ruft eure API auf, die dann einen Bin an den Port liefern, ruft dann den Roboter auf, um Artikel umzulagern und natürlich dann auch wieder das Ergebnis, schreibt das Ergebnis wieder zu euch. Wir haben natürlich dann noch die neueste Version vom Greifer liefern müssen und haben damit gerade bei der Greiferentwicklung, das war gerade noch im Entwicklungsprozess, da haben wir noch so 4 Wochen gebraucht, bis der wirklich stabil war und konnten dann nach ungefähr 4 Wochen den Prozess zum ersten Mal sauber laufen lassen. Und dann haben wir natürlich noch in den kommenden Wochen einige Verbesserungen machen können, nachdem wir das System laufen sehen haben, ja.
Vielleicht da noch ein paar Gedanken von meiner Seite. Das war natürlich auch einer der größten Herausforderungen bei euch, nicht nur im Bereich, passt der Artikel rein, den ich noch nie gesehen habe, also ich musste den Artikel dreidimensional vermessen, um zu sehen, ob er ins kleine Compartment reinpasst, sondern auch einen Greifer zu bauen, der eben so eine große Ablenkung ermöglicht, um quasi auch den Artikel in dieses kleine Compartment hineinzulegen, also auch sanft hineinzulegen, softes ablegen, aber auch gleichzeitig quasi große, schwere Artikel picken kann. Und das war natürlich auch im Sinne vom Rapid Prototyping, von der Hardwareentwicklung auch eine Herausforderung, weil wir natürlich dann eben auch da quasi den Softwareansatz angedacht haben. Wir haben gesagt, okay, jetzt designen wir den Greifer und dann gehen wir zum Auftragsfertiger und sagen, hey, mach uns mal die erste Iteration. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir gerne. In 4 Wochen habt ihr dann die Teile und dann habe ich gefragt, wie sieht's aus mit morgen? Und dann war das Gelächter groß, aber dann habe ich zu der Zeit, ich glaube, das war die Elon Musk-Biografie gelesen, dass dort einfach eine ganze Automobilproduktionslinie auf einem Parkplatz mit Pavillons aufgebaut wurde. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn man sowas ermöglichen kann, dann können wir doch eigentlich auch eine vollwertige Mechanikwerkstatt aufbauen mit CNC-Fräse, mit Drehmaschine, haben uns die Maschinen besorgt. Und dann konnte man auch mit einem Pace wie in der Software die Prototypisierung machen. Der erste Greiferprototyp ist immer schön, aber der kann auf jeden Fall weg, weil da noch viele, viele Learnings rein mussten. Und dann haben wir dann eben auch die Iteration noch so gemacht, ich glaube in diesen 4 Wochen, wie der Marc gesagt hat, um dann auch den Greifer auszuliefern, der die Herausforderungen für Ludwig Meister erlöst. Und ich muss natürlich auch etwas, war nicht ganz uneigennützig, wir haben das Riesenpotenzial gesehen an dem Greifer, den wir quasi an eurem Use Case mit eurem Feedback auch entwickeln konnten. Der ist mittlerweile auch patentiert und wir nutzen den mittlerweile als Go-To, weil er unheimlich flexibel ist, er ist unheimlich vielseitig und ermöglicht eine sehr, sehr hohe Pick-Performance und kann uns noch weiter abgrenzen von Marktbegleitern und eben ja da wirklich liefern.
Ja, absolut. Der Pragmatismus ist da nicht abzusprechen und auch die Geschwindigkeit. Das heißt, nochmal auf die Worte auch vom Markt zurück. Das heißt, als Kunde, wenn alles definiert ist und klar ist, dann muss ich so mit Implementierungsdauer von 4 bis 8 Wochen bei mir im Prozess rechnen, bis man mit den ersten Ergebnissen rechnen kann, was ja aus meiner Sicht sowieso schon relativ kurz ist, muss ich sagen. Also habe ich schon andere Zahlen auch gehört.
Ja, aber tatsächlich ist der Prozess hier nochmal deutlich komplizierter als das normale Order-Picking.
Okay.
Sag ich mal, hier müssen wir natürlich alles umlagern. Wir haben eigentlich immer den Fall, dass wir, eigentlich muss man immer damit rechnen, dass der Behälter übervoll wird. Das heißt, wir müssen immer checken, ist er jetzt übervoll, müssen wir wieder was zurückpicken. Das heißt, dieser Prozess ist an sich technisch gesehen deutlich komplizierter als das normale Order-Picking, wenn man dann, sag ich mal, in einen relativ großen Karton 4 Items reinlegen muss. Ja.
Also da eher weniger?
Da eher weniger, ja. Okay. Und da ist natürlich auch, sag ich mal, der Aufwand der Customization deutlich, deutlich geringer.
Ja, bevor wir dann so auch ein bisschen Richtung Ausblick gehen, nur eine kurze Frage, oder es sind auch viele verwundert, die bei uns kommen. Ganz viele am Markt bieten ja Cobot-Systeme an. Bei uns steht jetzt ein Industrieroboter. Ja. Habt ihr da vielleicht noch ein Wort dazu, was da eure Philosophie ist oder warum wir eben einen Industrieroboter hier stehen haben?
Also prinzipiell sagen wir happy to serve. Das heißt, wir bauen genau das ein, was der Kunde wünscht. Am Ende des Tages hatten wir auch bei eurem Case die Diskussion oder die Gespräche, was jetzt der richtige Fit sein kann. Und man sieht eben, dass es eine Industrierobotik gibt, die über Dekaden im Bereich Automotive eben schon approved ist und wirklich eine so hohe Robustheit mit sich bringt und auch eine Kosteneffizienz, dass es wirklich herausragend ist mit teilweise Wartungsintervallen von 5 bis 8 Jahren, also wo man wirklich sagen kann, da passiert einfach nichts. Wohingegen der Cobot immer noch eine neue Technologie ist, deutlich komplexer, viel mehr Sensorik eingebaut, folglich auch viel teurer und auch natürlich unter Berücksichtigung des Sicherheitsaspekts, also der Human Robot Safety, in der Regel auch langsamer verfährt. Also ich mache jetzt mal ein paar Zahlen und Fakten. Ein Industrieroboter kostet ungefähr nur ein Drittel von einem Cobot, also ganz grob über den Daumen gebrochen, ich nenne es keinen Namen. Ein Industrieroboter ist aber 10-mal so schnell und hält meines Erachtens, also hat eine Durability von Faktor 3 bis 5. Also ein Cobot kann schon nach 3 Jahren, 4 Jahren mal kaputt gehen. Ein Industrieroboter kann aber durchaus über 10 Jahre leben. Ja, das heißt, da ist es natürlich schon so, dass man eben dann auch ein System liefern möchte, welches dann die Zielgrößen des Kunden trifft. Wenn eine wichtige Zielgröße ist, dass eben Mensch und Roboter sich den Arbeitsraum teilen können, dann ist es der Cobot. Wenn aber die Zielgrößen sind hohe Peak-Performance, einen besonders tollen Return of Investment und auch eine hohe Geschwindigkeit, dann ist es ganz klar der Industrieroboter. Bei Sygax sind wir hardware-agnostisch, das heißt, wir setzen alle bekannten Brands ein, ABB, Fanuc, KUKA, Yaskawa und natürlich auch Industrial Robots sowie Cobots.
Okay. Danke, das war für mich damals auch ein Learning, deswegen wollte ich nochmal drauf eingehen. Jetzt gibt es für mich noch so ein bisschen das Thema, wie seht ihr eure Rolle und eure Lösung irgendwie so für die KI-gestützte Robotik in der Zukunft und welche Trends seht ihr da noch und welchen Ausblick habt ihr vielleicht auch noch für unsere Hörerinnen und Hörer?
Genau, also ein wichtiger Trend in der Intralogistik ist natürlich die Nachhaltigkeit. Das ist, würde ich sagen, ein globaler Trend. Das heißt, da haben wir natürlich vor allem mit PicGPT auch eine Lösung entwickelt, die diesen Trend bedient im Sinne von Retourenhandling. Man sieht nach wie vor immer noch, dass sehr, sehr viele Retouren vernichtet werden, weil es einfach unheimlich zeit- und dann auch kostenintensiv ist, Retouren zu verarbeiten, Artikel zu restocken etc. Und da sehen wir auch vor allem die herausragenden Fähigkeiten von PicGPT, also der Large Vision Models, dass die eben solche komplexen Cases sehr, sehr gut analysieren können. Ist das jetzt irgendwie Verpackungsmaterial, aka eine alte Zeitung oder was die Leute sonst so mit reinwerfen? Ist das der Artikel? Wie ist der Artikel beschaffen? Ist er in gutem Zustand, schlechtem Zustand, defekt? Also hier quasi, sag ich mal, die Qualitätssicherung oder die Anomaliedetektion, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Case.
Ja, ich habe nur eine Zwischenfrage, weil bei irgendwas mit Logistik, die haben ja gerade ihren Roadtrip und da haben wir auch ein ganz gutes Video gesehen, wo sie Retouren behandeln. Das heißt, das ist wirklich ein Case, wo ihr sagt, jawohl, das können wir eigentlich nicht nur picken, sondern auch mit der Vision lösen und quasi die Bewertung, die dort stattfindet, automatisieren.
Vor allem in den Branchen und Industrien wie zum Beispiel Fashion. Und ich glaube, we have all been there. Man bestellt sich halt die Schuhe in 3 Größen, damit ein Paar dann passt. Ja. Und der Rest geht zurück. Ist ein unheimlich aufwendiger Prozess. Wir Deutschen sind, glaube ich, auch Retourenweltmeister. Deswegen braucht es da unbedingt Automationslösungen. Und dann geht natürlich für C-React auch der Trend hinzu. Wir haben den Ankerpunkt mit der KI-Robotik, also vor allem im Bereich Pick and Place, aber wir wollen dann natürlich noch die Verticals nehmen. Das heißt, Barcode-Scanning, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, Anomaliedetektion, ist der Artikel defekt, ist da mal ein falscher Artikel im Bild, dann möchten wir es herausfinden. Aber auch eben andere Sachen, wie zum Beispiel Computer Vision einzusetzen, um eine Inventur zu machen, um, sag ich mal, wirklich ein sehr gutes Verständnis zu haben, was passiert gerade in meinem Auto-Store, in meinem Automated Storage System, um dann dadurch auch Daten zu aggregieren. Die Datenlandschaft oder sag ich mal die Datenbasis ist in der Regel eher schlecht, was ich immer so wieder sehe. Das heißt, wenn man mal einen Kunde hat, der Stammdaten hat im Sinne von Gewichte und geometrische Maße der Artikel, ist das schon hot. Und da wollen wir natürlich helfen mit unserer Lösung, dass wir Artikel vermessen, dass wir Artikel wiegen und dann damit eine saubere Datenbasis aggregieren, die auch dann Möglichkeiten liefert der datengetriebenen Optimierung. Das heißt, man kann dann eben, sag ich mal, Handlungsempfehlungen ableiten, um den Intralogistikprozess besser zu machen, nur auf Grundlage von der Cirex-Systeme, die im Wesentlichen die Augen der Tast sind und aber auch, sag ich mal, die ausführende Instanz sind für das Warehouse, um hier quasi dann Prozessoptimierungen zu erzielen.
Okay, vielleicht, wenn wir gleich bei Marc noch auf technologische Trends oder so noch kommen. Das Stammdatenthema haben wir vorher noch ein bisschen ausgeklammert. Das ist bei uns auch ein großes Dilemma. Also bei Matthias hat es gesagt, 2,5 Millionen Stammdaten. Aktuell haben wir keinen Artikel mehr im Autostore, meine ich, oder ganz wenige ohne Gewicht, weil wir das zur Pflicht gemacht haben. Das
sehr
haben
gut.
Wir bei genau. den, bei ja, den Wareneingangsprüfungen ja. Mit eingefügt.
Warum?
Einfach, weil wir auch eine Gewichtsprüfung eingeführt ja. haben im also Wareneingang, Warenausgang, Qualitätssicherung.
Ja. Genau. Ja.
Und war für uns auch ein Thema. Dann haben wir eine Vision schon eingebaut, die so ein bisschen die Dimensionen des Produkts überwacht beim Picken. Das habe ich jetzt bei uns im Prozess auch schon gesehen. Also kann ich bestätigen, funktioniert ja eigentlich jetzt schon. Ja. Kann man noch optimieren. Bei uns war auch der Gedanke mit einem Zwischenprüfschritt über eine Waage. Ja. Haben wir jetzt noch nicht umgesetzt, aber ist immer noch im Hinterkopf. Ob das ist auch technisch, glaube ich, relativ einfach lösbar. Also absolut. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Trends, wo man so ein paar Painpoints von jedem Logistiker auch mit eurer Unterstützung erleichtern kann, glaube ich.
Ja.
Gibt es aus Entwicklersicht noch Themen, die da relevant sind für potenzielle Kunden oder auf jeden Fall Hörerinnen und Hörer?
Also für uns ist natürlich, man sieht vielleicht in den Medien aktuell, dass die Robotik wirklich, sage ich mal, einen deutlichen Schritt vorwärts macht aktuell. Und unser System ist jetzt, sage ich mal, eins der ersten Systeme, die wirklich, sage ich mal, die neue Robotik verkörpern. Ein Robotiksystem, das eigentlich komplett Software gesteuert ist. Das heißt, von der Bahnplanung bis hin zu, wie der Roboter das ausführt, es kommt alles aus einer Software und die kann genauso geupdatet werden wie jede andere Software. Das ist tatsächlich schon, sage ich mal, ein Novum in dieser Industrie. Und da wird natürlich der Trend noch zu deutlich flexibleren Robotik und deutlich, sag ich mal, intelligenteren Systemen gehen. Und da bleiben wir natürlich dran.
Ja, ich glaube, die Demografie und die Mitarbeiter, also auch wir hier am Standort, haben ein paar Themen, gute Mitarbeiter zu finden. Wir finden die Gott sei Dank über Empfehlungen und auch viel Propaganda, die wir hier positiv besetzen. Aber ich glaube, auch das spricht wahrscheinlich insgesamt auch für weitere Automatisierung. Und wir glaube ich, haben ein erfolgreiches Projekt zusammen gestemmt. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt und Matthias, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir sogar für einen zweiten Step überlegen. Willst du da einen Ausblick geben oder ist das noch streng geheim?
Nee, sehr gerne. Also wir planen ja jetzt schon an der ersten Pickstation bei einem Karussellport einen Roboter zu integrieren, der Einpositionsaufträge abarbeitet, die Produkte dann direkt in unsere automatisierten Boxen legt und diese dann auf die Fördertechnik stellt. Was wir natürlich noch benötigen dafür, ist eine Falzmaschine, die unsere Lieferscheine am Ende noch reinfallen lässt in die Box. Und
da denkt sich jetzt der ein oder andere vielleicht, wieso, aber muss man vielleicht kurz erklären, dass wir nicht im B2C und E-Commerce unterwegs sind, sondern dass bei uns einfach B2B ist und dass derjenige, der bei uns am Kunden im Wareneingang die Ware vereinnahmt, häufig unsere Kunden da eben noch auf Papierbasis unterwegs sind.
Genau.
Wir könnten es mit Lieferavis vielleicht anders lösen, aber deswegen ist das für uns ein Thema, dass wir das noch lösen müssen. Da werden wahrscheinlich viele im E-Commerce-Business sich denken, das ist kein Thema, können wir jetzt schon umsetzen.
Ja, korrekt, weil es immer digitaler wird, bei uns leider noch nicht, gerade im B2B-Bereich. Und dementsprechend werden wir da im nächsten Step in eine Roboterzelle sozusagen direkt am Port gehen und werden da direkt ins Piece-Picking gehen. Da wir jetzt eigentlich schon gut vorbereitet sind, wir kennen jetzt langsam unsere Produkte, was auch ein Ziel der ganzen Implementierung war, dass wir unser Produktportfolio kennenlernen, wie automatisierbar ist es überhaupt und wir dann wirklich in den nächsten Step gehen, wo wir natürlich gern mit euch reingehen und den nächsten Meilenstein bei Ludwig Meister reißen. Wir haben ja schon einen Punkt geschafft, also der Roboter hat ja schon Schallplatten aufgelegt und den Plattenspieler angeschalten im letzten Video, in unserem letzten Blog. Von dem her, denke ich mal, ist noch viel Luft nach oben und wir können da noch beruhigt weitere Steps mit euch gehen.
Ja, wundervoll. Wir freuen uns schon sehr darauf, die neue Herausforderung auch gemeinsam zu meistern. Ich glaube, der nächste Roboter geht natürlich deutlich schneller. Ja, wir haben jetzt schon viel Vorarbeit geleistet bei euch. Das heißt, ich sehe keinen Grund, warum das jetzt länger dauern sollte. Und auch natürlich freuen wir uns natürlich, dass wir auf euer Vertrauen zählen können und weiter an der Robotization von Ludwig Meister teilnehmen.
Ja, sehr gerne. Der Matthias mit den Schallplatten, wir haben auch Süßigkeiten schon hin und her gepickt und es gibt Überlegungen über Rampen am nächsten Schulklassenbesuch hier auch zu arbeiten. Und da seid ihr, glaube ich, sehr flexibel. Das erste Projekt hat Spaß gemacht. Absolut, ja. Ich glaube, da kann man auch sich ein zweites ganz gut vorstellen. Herzlichen Glückwunsch noch. Ich habe gesehen, ihr habt den Robotics Innovation Award gerade erst gewonnen. Ich glaube, das zeigt auch, dass nicht nur wir der Meinung sind, dass ihr da auf einem sehr guten Weg unterwegs seid. Und ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ich hoffe, dass wir da einen guten Einblick geben konnten, wie man sich aus Kunden- und aus Lieferantensicht oder Robotik-Sicht so ein Projekt vorstellen kann. Und wenn es weitere Fragen gibt, gern in den Kommentaren oder natürlich, man findet euch unter cereact.ai, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und ihr seid sicherlich auch froh, wenn es Rückfragen gibt oder sowas, dann kann man sich sicherlich auch direkt an euch wenden.
Ja, jederzeit. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und auf bald.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch.
Vielen Dank euch.
Ciao.